Ja, es freut mich sehr, euch nach langer Zeit wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, das ist schön, wenn man so schaut. Ich muss zugeben, so voll habe ich diese Gemeinde noch nie erlebt. Und das ist das Beste, was man erleben kann. Das ist das Schönste, wenn man merkt, Mensch, es wächst was. Und das ist das, was der Sinn der Gemeinde da ist. Und ich möchte erstmal euch ganz herzlich begrüßen von vielen Gemeinden, nicht nur in Deutschland und Rumänien, und einen herzlichen Gottessegen aussprechen davon. Selbstverständlich müssen wir auch God bless you sagen, Boži blagoslovenja, Bekešet. Wohl wahrscheinlich gibt es auch andere, aber weiß ich nicht. Ich möchte mit zwei Zitaten heute Morgen anfangen. Einmal über Christentum von Richard Helverson. Der war Kapellan in Senatkapelle. Und er sagte Folgendes, und er hat mir sehr viel gesagt damit. Das Christentum fing in Palästina als eine Gemeinschaft an. Es zog nach Griechenland und wurde eine Philosophie. Es zog nach Italien und wurde eine Institution. Es ging nach Europa und wurde eine Kultur. Es kam nach Amerika und wurde zu einem Unternehmen. Kann man auch Geschäft sagen. Aber ich habe noch ein zweites Zitat, der für unsere Zeit ganz, ganz passend ist. Es ist von Martin Niemöller. Der war ein evangelischer Pfarrer und war ein Nazi-Gegner. Und er sagte Folgendes: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als die Nazis die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Sozialdemokrat. Als Nazis die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war nicht in die Gewerkschaft. Als die Nazis die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als die Nazis mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte. Und es ist, und ich gebe zu bedenken, es ist viel zu denken bei diesem Kapitel in unsere Zeit, was wir auch als Adventgläubigen zu machen haben. Ich werde heute Morgen ein ganz von einem bestimmten Punkt heikles Thema haben. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Erfahrung. Hansi. Hansi ist ein sehr aufgewecktes Kind. Er ist so 4, 5 Jahre alt. Er hat immer gute Ideen. Er hat immer Möglichkeiten und er macht oft Dummheiten. Und eines Tages nimmt sein Vater ihn und sagt: Pass mal auf, da ist die Mutti, da sind deine Geschwister, da bin ich dein Vater. Wenn du noch eine Dummheit machst, schläfst du nächste Nacht im Keller. Im Keller? Er hat gehört, na, im Keller ist kalt, im Keller könnten eventuell auch Ratten sein, ist dunkel, da will ich nicht, mache ich keine Dummheit mehr, fertig. Und es ging eine Zeit lang gut, bis eines Tages kam etwas und es war so interessant. Was könnte rauskommen aus dem. Aber nein, nein, im Keller will ich nicht. Mache ich nicht. Dann überlegt er noch ein bisschen. Kann sein, dass mein Vater so schlimm ist, dass er mich wirklich im Keller einsperrt? Nein, mein Vater macht das nicht. Und hat das getan. Ein paar Stunden später, der Vater ist da und sagt: Hansi, was habe ich dir gesagt? Wenn du noch eine Dummheit machst, was kommt? Der Vater nimmt ihn in den Armen und jetzt wurde ernst. Jetzt fing er an zu glauben, dass der Vater wahr macht, was er gesagt hat. Die steigende Treppe nach unten, Die Tür wird offen. Er kommt rein in den Keller, Licht aus. Und während das Kind anfing zu weinen, der Vater steigt die Treppe nach oben. Ich möchte heute Morgen über Trennungen aus Liebe. Und könnte man über Erziehung ein klein bisschen streiten, ob sowas heute noch up to date ist oder nicht, ist nicht mein Thema heute Morgen. Mein Thema ist, hat der Vater aus Liebe gehandelt? Oder das ist eine ganz böse Art und Weise, wie ein Vater mit seinem Sohn sich verhalten kann? Jetzt eine Frage für euch. Ihr wisst, ich stelle die Frage nicht, dass ich selber sie beantworte. Kann eine Trennung aus Liebe geschehen? Okay. Eine Trennung aus Liebe? Ich lade euch ein, dass wir die Bibel aufschlagen. Und lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 23, ersten Teil. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Von wem ist die Rede? Von Adam. Ist das aus Liebe? Oder ist das, was der Satan gesagt hat, welche Liebe? Der ist ein Herrscher, der ganz grob sich mit seinen Untertanen benimmt. Das kann nicht Liebe sein. Liebe bedeutet etwas anderes. Ich hätte erwartet, dass er dem Hansi sagt, Hansi, hast du falsch gehandelt, aber bitte anders mal nicht mehr, ja? Was hätte Hansi nächstes Mal gemacht? Eine größere Dummheit. Ja? Jetzt schauen wir uns, Gott hat aus Liebe gehandelt. Für manche Leute, es ist eine Frage, die nur auf eine Art und Weise beantwortet werden kann. Ja. Aber müssen wir zugeben, dass die in der Theologie von heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Vielleicht habt ihr auch gehört, dass auch zwischen uns Leute angekommen sind, die sagen, Gott ist nur Liebe. Und weil Gott nur Liebe ist, gibt es kein Gericht, gibt es keine Strafe. Gott tötet nicht und eigentlich der Tod ist nur die natürliche Folge der Sünde. Da möchte ich etwas, ich habe gerade vor einer Woche einen sehr guten Freund gehört in einem Interview. Und da hat mich sehr enttäuscht, muss ich zugeben. Es war die Frage über das Thema, tötet Gott oder tötet nicht? Und er kam mit dieser These und sagte, eigentlich ist der Tod nur eine natürliche Folge der Sünde. Philosophisch gesehen bin ich einverstanden. Aber ich gebe euch zwei, drei Beispiele. Ist es natürlich, wenn die Leute auf der Noahzeit gesündigt haben? Die haben grob gesündigt, ja? Und es ist natürlich, dass plötzlich das Wasser wächst und wächst und wächst. Wo ist das Natürlichste dabei? Gebe ich euch ein anderes Beispiel. In Ägyptenland sagt der Herr, pass mal auf, wenn ihr weiter so macht, werden alle Erstgeborenen sterben. Jetzt Frage, haben nur die Erstgeborenen gesündigt oder haben alle Kinder Ägypten gesündigt? Und es die natürliche Folge der Sünde ist, dass die Erstgeborenen sterben. Ne? Wie ist das? Mir klingt ein bisschen an die Haare gezogen. Sicher, man kann philosophieren und reden und wie gesagt, als philosophische Entität kann ich akzeptieren, der Tod, auch der zweite Tod, ist eine natürliche Folge der Sünde. Ja? Ich bin der Verantwortliche, der, wenn ich nicht erlöst bin, wenn ich den zweiten Tod erlebe. Ich bin der Verantwortliche, ist nicht Gott. Aber wer macht diese Sache? Jemand sagte mir vor einiger Zeit, der diese Philosophie oder Theologie, wie man nennen will, sehr in Empfang genommen hat, sagte mir, ja, Gott braucht niemanden zu töten, weil zum Schluss werden sich die Dämonen sich eine dem anderen töten und zum Schluss macht der Satan Selbstmord. Wenn er sowas machen wollte, hat er, glaube ich, einige tausend Jahre zur Verfügung gehabt. Und er hat nie bereut und hat nie beschlossen, Mensch, ich war so böse, ich muss dem bösen Wicht ein Ende bereiten. Ne? Wird er nie das tun. Kommen wir zu unserem Text. Ist das aus Liebe oder nicht? Und lasse ich die Sache offen. Und ich habe euch gesagt, ich werde heute Morgen über drei Trennungen aus Liebe. Und das dritte ist das Wichtigste, obwohl wir werden sehen, das hat nicht so ein Gewicht wie anderen. Aber lassen wir es weiter. Kommen zum zweiten Punkt. Der Vater trennt sich, weil beim ersten Punkt haben wir festgestellt, der Vater hat sich getrennt von seinem bösen Bub, weil er ungehorsam war. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt und stellen wir fest, der Vater trennt sich von seinem guten Sohn. Das ist ganz komisch, oder? Die Bibel erklärt uns nicht sehr viel, aber so viel, wie wir nötig haben. Und die Bibel sagt uns, und wir haben einige Kapitel in Ezekiel, in Jesaja, und Ellen White schreibt zwei besondere Kapitel in Erfahrung und Geschichte, ist der Kapitel der Fall Satans und das nächste Kapitel. Und da ist eine ganz wichtige Sache. Wir wissen, es war ein Reich. Gott hat geschaffen, wunderbar. Wir haben auch den Bericht über diese Erde, obwohl hier ein klein bisschen komplizierter war. Wir haben den Bericht über diese Erde, dass alles sehr gut war. Okay? Es war sehr gut. Jetzt schauen wir weiter. Obwohl sehr gut war, irgendwie und irgendwann kam die Geheimnis der Sünde. So nennt die Bibel das. Geheimnis der Sünde. Wir können nicht kapieren, er war der Schönste, er war der Reichste, er war der Klügste, er war alles superlativ. Und plötzlich war er nicht mehr zufrieden. Er wollte wie, genauso wie Gott sein. Und wenn man so formuliert, man liest da hinten etwas mehr, oder? Er wollte etwas noch Besonderes werden als Gott. Und jetzt stand Gott da und es waren zwei philosophische Worte, wenn man will, da. Einer sagte, so geht's nicht, das ist nicht in Ordnung. Der andere sagte, Gott ist nicht die Liebe, so wie er behauptet. Er ist ein Herrscher und er will das und jenes. Wenn ich leiten würde, wäre ganz anders. Und scheint so, wir haben nicht das Ganze detailliert bekommen in der Bibel, aber wir wissen das Resultat. Offenbarung sagt uns klar und deutlich, ein Drittel der Engelschar ist auf der Seite Luzifers gekommen. Und jetzt, wenn ich das bei Evangelisationen oder anderswo beim Fremden erzähle, viele sagen, ja, Bruder Dengel, aber warum hat Gott den Satan nicht kürzer gemacht? Dann hätten wir die ganze Geschichte nicht mehr gehabt. Ja, sicher. Der Herr hätte es machen können. Aber es ist nicht sein Stil. Jetzt kommen wir zu dem, geben wir Wasser auf den Mühlen derer, die sagen, Gott ist nur Liebe. Der kann sowas nicht machen. Er konnte zu damaliger Zeit nicht machen. Warum? Schauen wir da. Auf ein Drittel Teil hier, zwei Drittel da. Wenn Gott angegriffen, den Satan angegriffen hätte und ihn getötet hätte, die Macht hätte er gehabt. Was hätten die verstanden? Gott ist stärker als Luzifers. Das ist die Tatsache. Aber mehr, ob er Liebe ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Und so ließ Gott die Geschichte weiterlaufen. Und interessant ist, er ließ so, Und so scheibenweise gab er die Prophetie weiter. Wir sehen in Genesis 22, ersten Buch Mose 22, da kam plötzlich etwas, wo die Engel nicht vorbereitet waren zu verstehen. Wir wissen die Geschichte, ja? Abraham geht mit seinem Sohn Isaac auf Moria und siehe da, die Stimme muss schreien: Abraham, Abraham, mach dem Kind nichts, ich weiß, dass du gläubig bist. Und Patriarchen und Propheten schreibt, da haben die Engel verstanden, sie haben gehört, Jesus, der Vater und der Heilige Geist haben etwas beschlossen. Es gibt einen Plan, aber wie der Plan aussieht, haben sie nicht gewusst. Und jetzt haben sie verstanden, aha, so wird es sein. Darum ist Jesus Sohn Gottes geworden. Wir lesen im Psalmen einen Text, der für viele Menschen ein klein bisschen kompliziert ist. Da steht geschrieben: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Und manche haben gesagt, da muss in Bethlehem gewesen sein. Aber es ist nicht Rede davon. Wir wissen nicht, bevor der Sündenfall im Universum geschehen ist, nicht auf der Erde. Wir wissen nicht, ob diese Struktur Vater, Sohn und Heiligen Geist existierte. Wir wissen aber, dass spätestens nach dem Sündenfall im Universum diese Struktur da ist. Und ich nehme an, nach der Formulierung, dass vorher nicht war. Warum? Wenn vorher Vater, Sohn und Heiligen Geist gewesen wäre, wir lesen in die ganze Bibel, dass Vater, Sohn und Heiligen Geist gleich sind, oder? Stimmt das? Oder stimmt nicht? Wie ist das? Die drei sind eins, okay? Aber ich gebe euch ja auch einige Texte, ich bin immer provokativ. Liest Johannes Kapitel 14 und 15. Da redet Jesus über seine Beziehung mit dem Vater und wie sagt er, was sage ich weiter? Von mir oder von wem? Von dem Vater. Wie merkt ihr das? Gethsemane. Vater, nimm diesen Glas von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wer ist der Chef, wer ist der Untertan? Ist klar und deutlich? Jesus ist auf dem zweiten Platz. Was machen wir mit dem Heiligen Geist? Was sagt Jesus über den Heiligen Geist? Wer ist der, woher nimmt der Heilige Geist etwas und gibt weiter? Von wem? Von Jesus. Da sehen wir eine klare Struktur. Und dann fragen wir, wo ist die Wahrheit? Da oder drüben? Und ich sage euch, da und drüben. Warum? Das war vor dem Sündenfall im Universum. Das ist nach dem Sündenfall im Universum. Und wir haben ein Bild, und vielleicht einmal werden wir auch darüber reden. Wir haben ein Bild, das sich immer wieder wiederholt. Und dieses Bild bedeutet Jesus Christus und Luziferus. Rein historisch, wer ist Luziferus gegenüber Gott? Wer ist Luziferus gegenüber Gott? Sein Sohn, oder? Gott hat ihn geschaffen. Er ist sein Sohn, ja? Wer sind die Engel gegenüber Gott? Sind auch seine Kinder, ja? Wer sollte den Vater verstehen, den Gott verstehen, im Himmel, wenn niemand Vater oder Mutter ist? Und darum sagte Gott, und da sollen wir in den Geist der Weissagung weiterlesen und schauen, dass nicht nur die Rettung der Menschen durch Golgatha geschieht, sondern vielmehr wird die ganze Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt, weil auf diese Art und Weise entdeckt das ganze Universum, was eigentlich die Liebe Gottes bedeutet. Wir merken, dass Gott einen Plan gemacht hat, wo Menschen nach unserem Bilde, wird Elohim hier gebraucht, Kapitel 1, Vers 26, und Elohim ist im Plural, ist der einzige Name Gottes im Plural. Machen wir Gott nach unserem Bilde, und da schauen wir an etwas ganz Besonderes. Was haben wir dem Engel gegenüber mehr? Was haben wir mehr? Aha, Mann und Frau. Und? Was können Mann und Frau? Kinder bekommen. Ja? Ihr habt Kinder. Ich habe Kinder. Ihr seid die Kinder von der lieben Familie dort hinten. Ja, das ist etwas Besonderes. Und jetzt müsst ihr mich eventuell verstehen, diejenigen, die Kinder habt. Wie viele von euch sind Eltern? Okay. Ich habe immer die Kinder geliebt und ich habe immer einen guten Draht bei den Kindern gehabt. Auch jetzt. Ich habe kein Problem mit den Kindern, mich anzufreunden und mit ihnen zu spielen und so weiter und so fort. Aber eines muss ich euch sagen. Am 15. Februar, am 14. Februar 1979 habe ich meine Frau gegen Abend, es war Freitagabend, habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Sie war auch schwanger. Um 9.30 Uhr abends hat sie entbunden. Und nächsten Tag, damals gab es in Rumänien nicht die Möglichkeit, reinzugehen und zu schauen und dabei zu sein. Und ich kam dort ins Krankenhaus, man durfte dort nicht ins Krankenhaus bei den kleinen Kindern. Und sie kam zum Fenster und hielt ihn so und sagte mir einige Worte. Tati, der ist unser. Und der Vater und Mutter ist, versteht diesen Satz ganz anders. Es ist etwas anders. Alle Kinder sind schön und lieb. Aber wenn deins in deinen Armen ist, ist etwas anders. Und das wollte Gott. Jemand das Gefühl hat. Habt ihr den Vater von Breivik vor ein paar Jahren gehört? Da habe ich zähneknirschend zugehört, was er gesagt hat. Es ist recht, der dumme Mann hat 77 Leute getötet. Aber dass der Vater sagt, hätte ich die nie gehabt, zu sagen, das kommt in mein Herz und in meinen Kopf. Nie. Warum? Merkt ihr was? Die meisten Mütter und Väter denken nicht so, sondern auch wenn die Kinder Dummheiten gemacht haben. Eine Schwester sagte mir über ihre Enkel, sie hat keine eigenen Kinder. Die haben eine Dummheit gemacht. Und sie hat gesagt, aber sind unsere. Liebe Geschwister, wir brauchen dieses Gefühl. Nicht, dass wir alles denken und sagen, es ist okay, Hansi, es ist okay, kein Problem. Nein. Sondern, dass wir den Gefühl entwickeln, Mensch, was mache ich für dieses Kind, dass er gerettet werden kann. Weil das ist die Hauptessenz des Evangeliums. Den Kampf, den ich für meine Lieben und für meine Umwelt trage, dass Menschen gerettet werden. Das ist die Hauptsache. Der Rest ist Nebensache. Ob ich Mercedes oder nur Trabant fahre, das ist nicht wichtig. Ob ich ein Haus habe oder in der Mitte wohne, ist nicht wichtig. Ob ich Armani trage oder von C&A mich bekleide, es ist unwichtig. Wichtig ist, was tue ich für meine Mitmenschen und die Reste Reihe, für meine Lieben, für meine Kinder, für meine... Ja, manche sagen, ja, meine Kinder wollen nicht zuhören. Wie ist das, Mensch? Und du weißt nicht... Du gehst nicht auf dem Knie, du bist nicht verzweifelt, weil dein Kind nicht da ist. Wie ist das? Schauen wir weiter. Gott trennt sich von seinem guten Sohn, weil er uns liebt. Und da sehen wir, die ganze Bibel erzählt nur das. Im Grunde genommen ist die ganze Bibel die Liebeserklärung Gottes. Und Gott sagt, ich werde mich von meinem lieben Sohn trennen. Und manche sagen, naja, was für eine Trennung war das? Liebe Leute, wir hören die Worte in Hebräisch, die klingen ganz gewaltig. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Habt ihr in das Leben Jesu gelesen, wo Jesus war? Wo der Vater war, als Jesus auf dem Kreuz hing. Ja. Ich war in Mediasch, noch in Rumänien. Und meine Frau ist die jüngste aus einer ganz großen Familie. Und viele Cousinen von ihr sind so alt, dass sie Kinder haben in unserem Alter. Und es starb der Mann einer Cousine von ihr. Und ich blieb in dem Friedhof mit dem ältesten Sohn als letzten da. War alles zu Ende gegangen und er sagte so leise: Cornel, wir standen vor dem Grab und er sagte: so nah und trotzdem so weit. Und es war so. Wir waren 2-3 Meter von dem Toten entfernt. Aber es war so weit. Er konnte kein Wort mit seinem Vater. Der Vater starb relativ jung, 54 Jahre. Wie ist das? Der Vater im Himmel war sehr nah an Jesus Christus. Aber warum war er getrennt? Habt ihr gesehen, plötzlich kam Mose mit einem Holz in der Hand und auf dem Holz hatte er etwas Besonderes. Was hat er? Ist die Schlange ein Symbol für Christus? Was symbolisiert die Schlange? Was? Den Satan. Und was noch? Die Sünde. Liebe Geschwister, wir müssen kapieren, auf Golgatha stand die Sünde. Darum erhob Mose eine Schlange und nicht etwas anderes. Wir lesen oft das goldene Text und sagen wir auch, toll, so lieb hat uns der Herr im Himmel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass niemand verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diejenigen, die glauben. Aber wir vergessen, dass in dem besonderen Kapitel 3 in Johannes Evangelium zwischen die Zeilen noch etwas lesen müssen. Nämlich, dass Jesus in einer Gestalt ähnlich mit der Sünde, wie sagt die Bibel? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, ersten Teil. Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen, auf dem Holz. Und wir haben auch einen anderen bekannten Text, wo sagt, er, der keine Sünde einmal gehabt hat, wurde von dem Vater was gemacht? Zur Sünde gemacht. Liebe Geschwister, realisieren wir das, was Gott für mich und für dich getan hat? Es ist phänomenal, was Gott denken konnte, dass er uns retten kann. Und es ist fantastisch. Vater trennt sich von dem guten Sohn, weil er dich und mich so lieb hat, dass er uns nicht hier lassen konnte. Wer hätte ihm einen Vorwurf machen können, wenn er gesagt hätte, liebe Leute, es tut mir leid, das ist zu weit. Es ist eigentlich eure Schuld. Ich habe euch gesagt, so geht's nicht. Moralisch gesehen hätte niemand sagen können, ist nicht in Ordnung. Aber für Gott gibt es diese Lösung nicht. Warum macht er das? Weil er dich und mich so sehr liebt. Und jetzt möchte ich von einem dritten Trennung. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hier einmal erzählt habe oder nicht. Aber es passt ganz gut in dieses Bild. Eine Familie. Eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, Sohn. Und die Geschichte passierte so ungefähr 170 Jahren irgendwo im Raum Marseille in Südfrankreich. Und der Vater hatte eine Vorliebe für Flaschen. Aber keine leere Flasche. Nur voll. Und ihr wisst, wenn jemand so eine Vorliebe hat, ist das Leben in der Familie meistens eine Hölle. Und es war eine Hölle. Und die Frau starb sehr jung und der Vater blieb mit seinem kleinen Kind, Jean, 4 Jahre alt. Und die haben keine bessere Beschäftigung, als von Kneipe zu schlendern. Und eines Tages, als das Kind 3 Tage nichts gegessen hatte, traf sich dem Vater zu sagen, ich habe Hunger. Der Vater brüllt und schreit und das Kind wird ruhig. Halbe Stunde später, der Magen sagt, ich habe Hunger. Und das traut er zu sagen weiter an dem Vater. Der Vater ist noch brüllender, noch lauter, das Kind noch stiller. Noch eine halbe Stunde später, sie sind gerade auf dem Falaise von Marseille, eine sehr hohe Falaise, über 20 Meter hoch. Und das Kind traut sich wieder zu sagen, ich habe Hunger. Der Vater ist so nervös, schubst das Kind und das Kind fällt ins Wasser. Der Vater geht weiter, unbekümmert, vielleicht erleichtert von der Last Year hatte. In der Zeit ein englisches Schiff kommt in die Nähe, einer der Matrosen sieht das Kind kämpfend ins Wasser, ein Boot kommt runter, das Kind ist gerettet. Und die denken, in 2-3 Wochen, bis wir abladen und wieder zuladen, werden wir die Eltern finden. Aber das geschah nicht. Was machen wir? Wir nehmen ihn mit. In 3-4 Monaten sind wir wieder in Marseille. Bis dann werden die Leute hier im Hafen erfahren, wo die Eltern zu finden sind. Und die kamen 3-4 Monate später, aber die Eltern waren nicht zu finden. Und so wuchs das Kind auf dem Schiff. Und er wies sich als ein sehr intelligenter Junge zu sein. Und weil er so intelligent war, haben die Matrosen Geld gesammelt und ihn in Oxford geschickt, um dort Medizin zu studieren. Und er war der Beste. Und weil er der Beste war, dürfte er auch zu dem Schlussfeier die Worte von der Studentenschaft zu der Lehrerschaft sprechen. Und er dankte dem Rektor, dem Dekan, dem Professoren, der Dozenten, Assistenten und alle, die etwas beigetragen haben. Und zum Schluss sagte, aber euch, die ihr dort hinten euch gesetzt habt, das waren seine Matrosen, euch möchte ich ganz, ganz besonders danken. Wenn ihr nicht gewesen wäret, hätte ich nie Medizin studieren können. Wie könnte ich euch einmal wieder gut machen? Und ein paar Sekunden später gab er selber die Antwort. Ich werde als Arzt auf eurem Schiff kommen. Das hat er auch getan. Und ein paar Jahre später brach ein Krieg zwischen Frankreich und England, von den vielen Kriegen zwischen diesen beiden Ländern. Und auf dem Ärmelkanal findet eine große Schlacht statt. Und auf dem Meer waren die Engländer immer stärker als die Franzosen. Die Franzosen sind vernichtet. Hunderte von Toten, Tausende von Verletzten. Und der Franzose als Geburt, Engländer als Erziehung, versucht, Freund und Feind zu helfen. Und eines Tages muss er einem alten Mann beide Beine amputieren. Und ihr wisst, damals gab es keine Anästhesie, gab ich heute ein bisschen Whisky und dann die Säge. Und könnt ihr euch vorstellen, dass die Schmerzen riesig groß waren. Aber der alte Mann sagt gar nichts. Er ist ganz, ganz ruhig. Duldet alles, ohne ein Laut von sich zu geben. Das hat dem Arzt imponiert. Und ein paar Tage später geht Jean zu diesem Patient und will mit ihm reden. Und sagt, ich habe Ihnen so eine schwere Operation durchführen müssen. Wie konnten Sie so alles erdulden, ohne nichts zu sagen? Und der alte Mann fing an zu lächeln und sagte, junger Mann, ich bin ein Christ. Und ich weiß, Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Und ich weiß, ich werde erlöst sein. Obwohl ich ein ganz schlimmer Mann war. Und er fing an, sein Leben zu erzählen. Und erzählt und erzählt und sagt, meine Frau ist gestorben wegen meiner Trunkenheit und mein einziger Sohn, Jean, habe ich selber ins Wasser geworfen. Man muss nicht Französisch können, um zu verstehen die nächsten drei Worte. Der junge Arzt sagte, je suis Jean. Ich bin Jean. Liebe Geschwister, wir können uns gut vorstellen, dass Jean ein sehr schlechtes Bild über Vater gehabt hat. Und Ellen White schreibt, das erste Bild über Gott wird durch den Vater hergestellt. Was für ein Bild sollte dieser Mann haben? Atheismus pur, oder? Aber dass gerade der Mann auch die gute Botschaft bringt, das kann nur Gott arrangieren. Interessant ist, dass in Frankreich nach der Nacht 23/24. August 1472, der Nacht, Bartholomäusnacht in Paris, als 24.000 Hugenotten hingerichtet worden sind. Wir haben auch einige davon hier in Deutschland, Familie de Maizière. Die haben auch damals emigriert und sind in Deutschland geblieben. Ja? Protestantismus in Frankreich, auch unsere Gemeinde, wir haben 9.000 Mitglieder dort, davon 5.000 sind Rumänen. Ja? Da merkt man, ist nicht ein Land, wo das in Glauben wächst. Aber dieser Jean wurde ein Missionar des 19. Jahrhunderts. Das ist wunderbar, was Gott gemacht hat. Und da merken wir, Jean versteht was und trennt sich von der Sünde, weil er Gott plötzlich lieb gewonnen hat. Es ist nicht ein Wunder, dass wir da sind. Wie viele kommen außer der Gemeinde? Die sind nicht geboren in die Gemeinde. Wie viele von euch? Ein guter Teil. Es ist nicht ein Wunder, dass wir da sind. Es ist nicht wunderbar, dass jemand eines Tages auf eine Art und Weise, bei mir war ganz komisch, mein erstes Gebet war, Herr, wenn du existierst, mach etwas, das ich dich kennenlernen kann. Es ist nicht komisch. Und plötzlich entdecken wir eine Liebe, die nicht natürlich in unser Herz war. Eine Liebe für jemand, der viel höher steht und viel mehr getan hat, dass ich existieren kann und dass ich ihn kennenlernen kann. Und plötzlich verspüre ich einen Drang, eine Notwendigkeit. Ich kann es ohne ihn nicht mehr. Ich muss mit ihm gehen. Und viele Menschen fragen, aber wie? Ich verstehe nicht. Schau mal, ich versuche. Ich habe verstanden, es ist ungesund zu rauchen, es ist ungesund zu trinken, es ist ungesund das und jenes. Wir haben auch bei der Lektion gehört, dass wir selber, obwohl wir wissen, dauert da drüben noch sündigen. Ja? Wie viele von euch, jetzt müsst ihr nicht die Hand erheben, wie viele von euch essen noch ein Eis? Antwortet euch selber. Wir wissen, Ellen White schreibt, es ist eine verrückte Kombination, oder? Ungesund, wie geht's nicht mehr? Und? Naja, einmal, zweimal im Jahr, das mache ich. Einmal, zweimal im Jahr nehme ich mir zwei Kugeln. Ne? Wie ist das, Geschwister? Ist eine Bagatelle, man muss nicht so ernst nehmen. Oder? Jeder muss für sich Antwort geben. Kind trennt sich von der Sünde. Und wir haben gesagt, Mensch, ich weiß nicht wie. Und ich habe auch eine kleine Geschichte hier. Ein Mädchen verliert sich in eine große Stadt. So wie meine Wenigkeit in eine kleine Stadt heute Morgen. Ich habe vergessen, die Adresse zu nehmen. Und ich bin seit langem nicht mehr gewesen und habe gesagt, Mensch, ich finde es schon. Aber sind einige Straßen gesperrt. Und plötzlich stand ich da, darum bin ich auch später gekommen. Habe ich ein bisschen, einige Runden gedreht, bis ich gefunden habe. Mir kam Badstraße überhaupt nicht mehr in Sinn. Und ein Mädchen verliert sich in eine große Stadt und weint in eine Ecke und kommt der Polizist und sieht, Mädchen, was ist mit dir los? Ich habe die Mami verloren. Wo ist die Mami? Weiß ich nicht. Wie ist die Mami? Schön. Weißt du nicht, wo sie ist? Nein. Der Polizist denkt, ja, was soll ich sie fragen? Wie soll ich ihr helfen? Und denkt er, hör mal, kennst du das große Geschäft auf 6 Ebenen ist dieses Geschäft und sind auf einer Ebene sind nur Spielzeuge. Warst du mit der Mami dort einmal, eine Puppe zu kaufen oder sowas? Kennst du das? Nee. Dann wendet sich der Polizist. Aber dort hinten, hinter dem Fluss, ist so ein großer Park. Dort sind auch Ziegen, sind auch Lämmchen und andere Tiere. Warst du einmal mit der Mami dort? Nein. Was soll ich noch fragen? Plötzlich kam mir eine Idee, und sagt, aber so die Kirche dort, kennst du, wo ein großes Kreuz ist, kennst du das? Das Mädchen sagt, bringen Sie mich zum Kreuz. Von dort kenne ich den Weg nach Hause. Liebe Geschwister, wir haben ein Problem in dieser Welt. Die meisten Menschen finden nicht mehr den Weg zum Kreuz. Es gibt von einem berühmten rumänischen Dichter ein Gedicht über Lidice. Sagt euch Lidice etwas? Geschichtlich gesehen, 1942 haben die Deutschen dort ein paar hundert Kinder getötet. Die ganze Ortschaft. Alle Kinder in Lidice wurden getötet. Und es gibt ein Gedicht. Und es ist Ruhe. Und gedanklich finden die Kinder nicht mehr den Weg nach Haus. Und eigentlich ist das Bild dieser Welt. Die Menschheit findet nicht mehr den Weg nach Haus. Obwohl der Vater bemüht sich immer wieder, uns zu zeigen, wo das Haus ist. Vom Kreuz kenne ich den Weg nach Haus. Wie mache ich, dass ich den oder die zum Kreuz bringe? Weil wir sehen, die Menschen sind so halsstarrig geworden, dass sie nicht mehr zum Kreuz wollen. Überhaupt nicht mehr. Und wir sind so zivilisiert geworden, dass wir den Menschen nicht mehr drängen. Wie steht in der Bibel, ich glaube in Menge Übersetzung steht auch drängen. Ich weiß nicht, ich lese meistens, muss ich zugeben, lese ich meistens Rumänisch. Wie steht in Deutsch? Rumänisch und in Menge weiß ich, drängt sie reinzukommen. Ist auch in der anderen Übersetzung so? Wie, liebe Geschwister, sollen wir ernst mit uns selber sein? Wo drängen wir die Leute reinzukommen? Wo und wie? Wir trauen uns nicht einmal, wenn jemand ein bisschen böse über Glauben gesprochen hat, dann trauen wir überhaupt nicht mehr, was zu sagen über den Glauben. Dann verstecken wir uns. Ja, hier in diese Runde bin ich verloren. Da sind alle dagegen. Und? Haben wir nicht mehr den Mut, unser Vater im Himmel zu verteidigen? Wo sind die Protestanten? Oder protestiert niemand mehr? Ich will abschließen mit einer Erfahrung von einem Adventistenkind. Er ist klug. Man merkt schon in der Sabbatschule für die Kinder, der ist etwas anders. Der übertrifft alle anderen Kinder in der Sabbatschule. Der hat kein Gleichen. Und mit 15, 16 ist er so klug geworden, dass er sagt, das ist nicht für mich. Vielleicht hat er gelesen, was Hemingway geschrieben hat über Glauben. Ich habe den Hemingway sehr geliebt, bis ich den Satz gelesen habe. Ich habe viel von dem gelesen. Ich habe viel gehalten. Kluger Mann. Nur er hat Folgendes gesagt. Glauben ist für blöde Frauen und impotente Männer. Wer sein Leben gelesen hat, weiß, dass er mit 61 wohl wahrscheinlich hat es nicht mehr so funktioniert, wie er wollte, hat sich das Leben genommen, nachdem er 6 Frauen gehabt hat. Ist das ein Beispiel für mich? Auch wenn seine Bücher so wunderbar geschrieben sind, will ich kein Buch mehr berühren. Warum? Der Satan hat so wunderbare Geschichten entwickelt. Satan hat wunderbare Dichter und Schreiber gefunden, die uns den Kopf drehen und wir sagen, Mensch, was für eine tolle Sache. Ich sage euch ein Geheimnis. Ich war ein verrückter Leser. Ich habe zwischen 200 und 400 Seiten am Tag gelesen. Bis 22. Über alte Literatur kann ich jederzeit reden. Dostoevsky, Dumas, wenn ihr wollt, Dickens und so weiter und so fort. Über das Moderne nicht mehr. Seit ich Adventist bin, lese ich keine Belletristik mehr, keine Romane mehr. Ich bin kein Ignorant geworden. Ich lese auch heute viel. Aber ich habe festgestellt, es ist nicht das, was mich befriedigt. Ich habe dieses Buch gefunden, muss ich euch etwas zugeben. Es ist so fantastisch. Ist spannender als Agatha Christie. Für mich war Agatha Christie die einzige, die noch solche Krimi-Romane gut geschrieben hat, weil die meisten konnte ich nach 10, 15 Seiten schon feststellen, wer der Mörder ist. Da war nicht mehr interessant. Weil Agatha Christie war ein bisschen komplizierter. Und darum habe ich Agatha Christie gelesen. Aber das ist spannender als Agatha Christie, klüger als Dostoevsky. Und wer Der Idiot gelesen hat, merkt, dass Dostoevsky einen tollen Kopf gehabt hat. Romantischer als Dumas. Und wo sind die schönsten romantischen Geschichten besser zu finden als beim Alexander Dumas Vater? Toll geschrieben. Die Liste kann man weiter fortsetzen und stellen wir fest, niemand kann, ob Mitchell oder jemand anderen ist, niemand kann mit der Bibel anhalten. Die Bibel ist über alles. Und dieses Buch werden wir den Retter von Hiroshima kennenlernen. Unter verschiedenen Namen. Und ich habe angefangen, eine Geschichte über einen klugen jungen Adventist. Er geht nicht mehr in die Gemeinde, aber plötzlich kriegt er ein Stipendium in Howard zu studieren. Und ihr wisst, wer in Howard studiert, braucht keine Bewerbung zu schreiben. Bevor der Staatsexamen stattfindet, kommen die Großen und wählen sich aus, wer wo kommt. Und der bekommt einen Vertrag in eine große Firma. Jetzt ist er 34, schon Multimillionär. Alles läuft von einem Hotel mit 5 Sternen in einem anderen Hotel mit 5 Sternen, von einer Sitzung zu der anderen Sitzung. Alles läuft toll und er ist non plus ultra. Und heute Abend muss er fliegen von Chicago nach Atlanta. Und er freut sich, weil in dem Hotel war er noch. Und es ist ein tolles 5-Sternen-Hotel, der etwas Besonderes hat. Hat auch ein ganz großes Schwimmbecken mit Springturm. Das hat nicht jedes Hotel. Und er will, auch wenn er über nach 12 Uhr in der Nacht ankommt, er will noch springen ein paar Mal. Und er geht dort, die Lichter sind gedämmt, geht auf dem Turm hoch und nur die Licht von dem Mond lichtet und er streckt seine Hände nach links und rechts und den Schatten, das auf dem Becken formiert ist, endet mit etwas, die uns ganz bekannt ist, mit einem Kreuz. Das macht ihn nachdenklich. Geht ein paar Schritte zurück und beschloss, runterzusteigen. Und denkt, wenn ich nicht gesprungen habe, mindestens soll ich meine Füße ein bisschen planschen in dem Wasser. Und geht auf den Beckenrand, streckt die Füße nach unten. Mensch, im Becken ist kein Tropfen Wasser. Folgt eine Nacht, indem er kein Auge zumacht. In der Früh nimmt er das Telefon in der Hand und ruft an bei seinem großen Boss und sagt, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich mache Schluss. Liebe Geschwister, das Geld und andere Dinge in dieser Welt ziehen uns gewaltig. Haben wir Macht und Kraft zu sagen, es interessiert mich nicht. Wisst ihr, was Ellen White schreibt in Der große Kampf? Wie Satan uns versuchen wird in der letzten Zeit? Mit Posten, mit Positionen. Willst du nicht nach oben? Wir haben bei der Lektion gehört. Es ist das Normalste in dieser Welt, nach oben zu wollen. Willst du nicht? Schau mal, ich kenne leider eine Familie aus unserer Gemeinde in Rumänien. Die waren Romas. Aber die Oma war so eine gute Christin, sie hat die Kinder so gut erzogen, beide haben studiert, aber irgendwie haben die Orientierung verloren. Und plötzlich kam jemand und sagte, hör mal, willst du nicht Direktor werden? Aber du musst mindestens da sein, du musst nicht arbeiten. Du musst Samstag in der Früh ein paar Stunden da sein. Und er hat ja gesagt. Liebe Geschwister, später ist er wieder zu sich gekommen und hat sich neu getauft. Aber das ist das System, in dem Satan mit uns arbeitet. Und jetzt will ich zum Schluss kommen. Vielleicht der eine oder andere von euch hat gemerkt, meine erste Geschichte kam eigentlich nicht zum Schluss, oder? Was passiert mit Hansi? Der Vater kommt nach oben, nimmt eine Zeitung in der Hand, aber die Zeilen laufen weg, er kann nichts lesen. Schaltet die Kiste ein, aber die Bilder flimmern dort und sind vollkommen uninteressant. Dreht noch ein paar Runden in dem Wohnzimmer, nimmt sich eine Decke und erlaubt mir zu glauben, es ist eine weiße Decke. Nimmt er diese Decke mit, steigt die Treppe nach unten ab und schläft mit seinem Sohn im Keller. Das ist unser Gott. Er hat den Himmel verlassen und ist zu mir und zu dir gekommen. In diesem Tal der Tränen mit mir nicht nur zu schlafen, sondern für mich etwas aus dieser Decke vorzubereiten. Ich brauche etwas, die mich abdeckt. Und darum habe ich gesagt, es ist weiß. Es ist nur mein Traum. Die Hauptsache ist, ich bekomme die Gerechtigkeit Gottes. Ich bekomme dieses Kleid, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Es steht nur eine Frage. Im Himmel gibt es etwas vorbereitet für dich und für mich. So steht geschrieben in Johannes Evangelium Kapitel 14, die ersten Verse. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Mach dir keine Sorgen. Jemand fragte mich einmal, wie denken Sie, dass Gott alle retten kann? Wo soll er sie alle tun? Der Herr hat ein Universum gebaut. Und stellen wir diese dumme Frage, was macht Gott, wo tut er alle? Kein Problem. Auch wenn wir alle gerettet werden würden, es ist Platz genug. Der Herr kann Platz schaffen überall im Universum. Die Frage ist, bleibt diese Wohnung leer oder kommt der Bewohner eines Tages an, seine Erbe in Empfang zu nehmen? Die Antwort gibst du und ich. Amen. Lieber Vater in den Himmel, deine Kinder hier in Neumarkt kommen zu dir. Wir wollen dich loben und preisen, Herr. Du bist so gut zu uns. Deine Liebe ist so groß. Und so eine Liebe finden wir anderswo nirgends. Wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für deinen Plan. Wir danken dir, dass du Jesus zu deinem Sohn gemacht hast und zu unserem Bruder. Wir danken dir, dass du akzeptiert hast, dass er auf Golgatha stirbt, dass wir das ewige Leben haben können. Herr, unsere Worte sind so arm, so karg. Wir können nicht ausdrücken, was wir fühlen, Herr, für dich. Wir haben lieb. Wir haben dich sehr lieb. Und wir wollen dich loben und preisen, Herr, weil du alles wunderbar geschaffen hast. Wir bitten dich um deinen Segen für deine Gemeinde. Du weißt, Herr, deine Gemeinde braucht deinen Segen. Ohne das können wir nicht leben. Und darum bitten wir dich, dass du die Gemeinde hier in Neumarkt weiter segnest, dass weiter wächst und dass neue Geschwister dazu kommen. Wir bitten dich um deinen Segen, auch für die Taufe heute Nachmittag in Marienberg. Sei du dort mit dem Neuen, die Entscheidung getroffen haben, mit dir zu gehen und gib ihnen Kraft, den Weg, die jetzt einschlagen, für die Ewigkeit zu gehen. Wir bitten dich um deinen Segen für deine Gemeinschaft weltweit. Du weißt, Herr, es ist nicht alles so, wie wir denken oder besser gesagt, wie du wünschst. Vergib uns, weil wir selber beigetragen haben, dass nicht so ist, wie es sein sollte. Aber wir bitten dich um deinen Segen, um deine Führung, um deine Leitung, jetzt in unseren letzten Tagen hier auf dieser Erde, dass wir kluge und gute Entscheidungen treffen können, dass wir mit dir auf dem Weg gehen bis in die Ewigkeit. Segne du uns und mach uns teil, dass dort in die Ewigkeit nicht allein ankommen sollen, sondern sollen wir unsere Frauen und Männer, unsere Kinder und Eltern mithaben. Es wird ein wunderbarer Tag. Und wir wollen unsere Häupte erheben und wir wollen dich loben und preisen. Und sagen mit dem Prophet: Du bist derjenige, in dem wir uns unser Vertrauen gelegt haben. Sei gelobt in Ewigkeit im Namen Jesu. Amen.